Was ist so Ihre Herangehensweise für diese Studie, beziehungsweise vielmehr, wie kamen Sie darauf, jetzt explizit nach den Erfahrungen und Perspektiven von Jugendlichen auf diese aktuelle Zeit zu fragen?
Ja, wir beschäftigen uns viel sowohl an der Uni Hildesheim als auch an der Uni Frankfurt mit der Situation von jungen Menschen, insbesondere in benachteiligten Kontexten, im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe oder auch Kinderschutzgefährdungen. Und da haben wir natürlich immer besonders schnell den Blick auch darauf, wie geht es jetzt eigentlich Kindern und Jugendlichen. Und in dieser aktuellen Situation haben wir eben relativ schnell gemerkt, es kommen Erwachsene zu Wort und es kommen Fachkräfte zu Wort, Expertinnen, aber wie Kinder und Jugendliche, die ja ganz massiv davon betroffen sind, über die hört man eben nicht, wie die das denken, wie diese Situation eben durchleben, obwohl sie eben ja auch so massiv durch den fehlenden Schulbesuch und andere Kontaktbeschränkungen davon auch beeinträchtigt werden. Und insofern war die Idee relativ schnell geboren, auch eine Befragung zu starten und haben eben gemeinsam mit Kolleginnen der Uni Frankfurt uns rangesetzt, was könnte man junge Menschen fragen und das zügig auf den Weg gebracht.
Und so gibt es nun die Online-Befragung, die auch immer noch geschaltet ist. Was sind das für Fragen, die Sie darin den Jugendlichen ab 15 Jahren stellen?
Genau, wir fragen, wie ist die Situation zu Hause? Hast du ein eigenes Zimmer? Wer leistet im Moment eigentlich die Betreuungsarbeit? Was tust du vielleicht, was du vor der Corona-Krise so nicht getan hast, auch so ein bisschen abzufragen, wie verändert sich der Alltag, wie verändern sich die Aktivitäten, wie fühlst du dich aktuell? Es könnte ja sein, dass sich junge Menschen besser fühlen in der Situation, jetzt zum Beispiel nicht mehr zur Schule gehen zu müssen. Also da fragen wir ein relativ breites Spektrum ab, wie ist die Situation zu Hause? Was machst du so, um auch Kontakt zu Freunden zu halten? Man denkt ja immer so, die sind alle wahnsinnig stark digital unterwegs, aber auch da zeichnet sich ab, dass es für manche gar nicht so einfach ist, jetzt ausschließlich digital Kontakt zu Freunden zu halten oder sich mit Geschwistern zu Hause zu arrangieren. Also es geht eben ganz stark darum abzufragen, wie sich ihr Leben zu Hause auch gestaltet und ob überhaupt alles verfügbar ist, was man braucht, um sich jetzt auf dieses eingeschränkte Leben zu Hause auch gut einstellen zu können.
Und wie wir mitbekommen haben, haben Sie ja auch schon viel Resonanz erhalten auf Ihre Online-Befragung. Was sind da vielleicht auch ja schon erste Ergebnisse, von denen Sie berichten können? Oder was zeichnet sich so ein bisschen ab, was die Jugendlichen da geantwortet haben auf ihre zahlreichen Fragen?
Genau, also die erste Resonanz muss man sagen, dass so viele geantwortet haben in so kurzer Zeit und wir haben es, sage ich mal, beworben in den Kanälen, die wir natürlich so kennen, aber hätten jetzt nicht damit gerechnet, dass in so kurzer Zeit, es sind jetzt über 6.000 voll ausgefüllte Fragebogen an uns zurückgekommen. Also ich finde, das ist ja schon ein klares Signal. Wir haben ein Interesse daran, uns mitzuteilen und wir machen das alle quasi neben anderen Projekten. Insofern hatten wir bisher noch nicht die Gelegenheit, da auch wirklich differenziert schon mal zu gucken, was aber auffällt, dass viele junge Menschen auch in den Freitextbereichen, wo sie eigene Antworten geben konnten, ohne jetzt nur Ankreuzmöglichkeiten zu haben, dass dort eine große Resonanz kommt. Also was ja sonst oft nicht so gerne beantwortet wird, wenn man so Freitextmöglichkeiten hat. Und hier zeigt sich, da ist ein starker Bedarf, auch ganz individuell mitzuteilen, wie geht es mir gerade. Und das werden wir eben nach Sonntag auswerten im Rahmen unserer personellen Ressourcen, die wir gerade auch haben. Das ist eben jetzt kein Projekt, das von langer Hand geplant ist, aber uns war das ein wichtiges Anliegen und werden dann auch ganz genau gucken, was wird da im Einzelnen geantwortet, was zeichnet sich eben auch in den eigenen Fragekategorien ab und auch noch mal bundeslandspezifisch, weil ja die Maßnahmen in den Bundesländern sehr unterschiedlich sind, auch nochmal zu gucken, schälen sich da besondere Profile heraus, wie junge Menschen das erleben.
Sie sagen es, die Online-Befragung läuft nur noch wenige Tage, da kann sie noch beantwortet werden. Sie haben gerade hier die Maßnahmen angesprochen, wie auch Bundesländer unterschiedliche Maßnahmen da ergriffen haben unter einer unterschiedlichen Härte. Was haben Sie so für ein bisheriges Gefühl, wie die Lebensrealitäten von Jugendlichen bei Maßnahmen berücksichtigt werden?
Also nach meinem Empfinden wird das sehr wenig berücksichtigt. Also es gibt Bundesländer, wo es noch möglich ist, mit einer Person spazieren zu gehen. Da hätten junge Menschen eben rein theoretisch noch die Möglichkeit, vielleicht auch mal einen Freund zu treffen und mit dem einen Spaziergang zu machen. Aber wenn eben der Freundeskreis nicht unmittelbar vor Ort ist, sondern vielleicht auch über den Kreis einer Kommune verstreut ist, ist das eben schon deutlich schwieriger. Also mit den eigenen Peers unterwegs zu sein, ist da schon schwierig. Aber in den Kommunen, in denen das überhaupt nicht ausgestattet ist, sind eben Kinder darauf verwiesen, sich nur mit der eigenen Familie quasi zu arrangieren und können Peer-to-Peer-Kontakte eben tatsächlich dann nur digital wahrnehmen. Also ich finde, da ist wenig berücksichtigt worden, dass Kinder da eben auch nochmal in Abhängigkeit sehr viel schwieriger auch soziale Kontakte pflegen können. Und wenn zum Beispiel keine Geschwister zugegen sind, dann ist es ja tatsächlich nahezu ausgeschlossen, wenn man sich ganz streng dran hält, Kontakte zu pflegen. Also wenn man das nicht unterläuft und sagt, okay, mit dem Nachbarskind darfst du spielen, wenn man so strikt ist, dann gibt es tatsächlich bei Einzelkindern gar keine Außenkontakte. Und andere sind noch berufstätig, haben darüber vielleicht auch noch die Möglichkeit, Normalität in ihrem Alltag aufrechtzuerhalten, aber Kinder sind eben dann ganz stark darauf verwiesen, im häuslichen Umfeld zu verbleiben, teilweise auch gar nicht rauszudürfen. Selbst die Einkaufssituation ist ja so, dass sie da auch teilweise nicht toleriert werden. Also auch das merkt man, dass es dann nicht mehr unbedingt erwünscht ist, dass Kinder mit in den Supermarkt gehen. Also da, finde ich, spüren sie unmittelbar, dass sie in ihrer Lebensrealität überhaupt nicht wahrgenommen werden, was das für sie heißt. Ganz davon abgesehen, was eben das Homeschooling nach sich zieht. Das ist ja nochmal, finde ich, eine völlig neue Baustelle, sage ich mal, mit der sie sich auseinandersetzen müssen, wo auch wenig gefragt wird, wie kommst du eigentlich damit klar?
Stattdessen wird zum Beispiel an den Abiturprüfungen und 10. Klasseprüfungen ja festgehalten, die nun in den nächsten Tagen stattfinden sollen. Dazu wurden ja auch vielerorts die Schulen nochmal für 2 Wochen geöffnet, damit da wenigstens nochmal 2 Wochen eine Prüfungsvorbereitung stattfindet. Aber kurz genau vor dieser Schulöffnung gab es Protest, der von Jugendlichen ausgelöst wurde, und zwar im Digitalen. Auf Twitter haben sich vor allem Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen unter so Hashtag wie Schulboykott NRW oder Schulboykott.de dagegen ausgesprochen, dass die Schulen wieder eröffnet werden und es zum Beispiel keine richtig guten Hygienepläne dafür gibt, und zum anderen, dass trotzdem an diesen Prüfungen festgehalten wird, obwohl eben ja die letzten Wochen so sehr unterschiedlich für die Jugendlichen abgelaufen sind, aber alle digital lernen mussten und irgendwie zu Hause mit Corona-Situationen, mit Eltern, die davon vielleicht auch belastet sind oder bestimmt belastet sind, umgehen mussten und dann vielleicht noch nicht mal genug Möglichkeiten des digitalen Lernens hatten. Und da gab es Forderungen wie zum Beispiel die nach einem Durchschnittsabitur, dass statt einer Prüfung für alle eben der Durchschnitt des Jahres da genommen wird als Abiturnote, weil die Lehrer und Lehrerinnen doch die Jugendlichen am besten auch kennen. Das sind so ein paar Forderungen gewesen, und auch wir haben mit Abiturientinnen und Abiturienten gesprochen, und da kam auch einmal die Aussage, dass ja aber auf die Jugendlichen eben dann wieder doch nicht gehört wird, wenn es eben um diese Forderung des Durchschnittsabiturs geht. Wie blicken Sie genau darauf, wenn es jetzt um diese schulischen Leistungen geht, an denen irgendwie festgehalten wird, trotz dass da doch viele Abiturientinnen, Abiturienten und Schüler und Schülerinnen einfach sagen, sie fühlen sich gerade überhaupt nicht auf sowas vorbereitet und fühlen sich da sehr belastet von diesem Prüfungsdruck unter Corona?
Ja, ich kann das total verstehen, und sicherlich wird es die eine Gruppe geben, die sagen, wir wollen unbedingt Abitur machen und wir wollen das abschließen ganz regulär und möchten zurück in die Schule, und andere, die eben sagen, nee, unter diesen Bedingungen möchten wir das nicht. Und das ist eben ein großes Spannungsfeld, und ich finde, auch da sieht man wieder, dass Schüler überhaupt nicht gehört worden sind. Es ist eben, wenn ich jetzt mal von Niedersachsen ausgehe, Mitte März ein relativ starker Cut erfolgt. Es findet keine Schule mehr statt, alle Schüler sind nach Hause entlassen worden, und es war sehr unterschiedlich, ob Lehrer oder Schulen überhaupt noch mal reagiert haben oder man in die langen Osterferien entlassen worden ist. Und da kann ich es natürlich nachvollziehen, wenn das in Nordrhein-Westfalen ähnlich war. Junge Menschen sagen so und jetzt. Jetzt kam der 20. April und plötzlich sollen wir wieder voll durchstarten und haben in den letzten Wochen überhaupt gar keine klaren Informationen gekriegt. Wie geht es weiter? Wie kann das überhaupt funktionieren? Und sind auch tatsächlich unterschiedlich in dieser Phase begleitet worden. Da kann ich diesen Unmut auch verstehen, warum man dann jetzt wieder so stark auf Normalität setzt. Die Bildungsabschlüsse müssen erreicht werden und es im Grunde wenig Zwischentöne gibt. Das kann ich tatsächlich sehr gut verstehen, und ich weiß auch von Lehrerseite, dass die sagen, auch wir waren da nicht drauf vorbereitet. Wir sind immer davon ausgegangen und haben die Information bekommen, am 20. April geht der Unterricht wieder los und haben uns zum Beispiel in der Zwischenzeit wenig mit digitalen Formaten auseinandergesetzt und auch darüber nachgedacht, was wäre, wenn es am 20. April nicht losgeht. Und also da finde ich, sind ja auch beide Seiten sehr schlecht informiert und vorbereitet worden, um da auch für alle gute Möglichkeiten zu schaffen. Und die Kinder, die zu Hause gar nicht die Ausstattung haben, technisch, sei es die Endgeräte oder auch das Lehrmaterial, was man so braucht, also für die ist das natürlich, finde ich, eine ziemlich harte Situation, jetzt da plötzlich dann doch die Abiturprüfung bestreiten zu müssen.
Hm. Möglicherweise wird sich das vielleicht auch nochmal widerspiegeln und den Antworten, die gegeben wurden auf Ihre Frage, auf Ihre Online-Befragung unter dem Aspekt, wie erleben Jugendliche die Corona-Krise? Da waren ja Jugendliche oder sind ab 15 Jahren aufgerufen zu antworten. Warum eigentlich erst ab 15? Was ist dann mit eigentlich all den unter 15, wie die Corona-Krise erleben? Wie kann man denn das in Erfahrung bringen?
Genau, wir haben eine zweite Studie, das hat eben rechtliche Gründe. Man braucht eigentlich die Zustimmung der Eltern und ab 15 kann man das legitimieren, dass Kinder selbst entscheiden, dass sie eben an so einer Befragung teilnehmen. Und deswegen haben wir aber eine zweite Befragung aufgelegt, die auch noch bis Sonntag läuft, die nochmal einen deutlich höheren Rücklauf hat. Die richtet sich an Personen, die mit Kindern unter 15 Jahren in einem Haushalt leben. Und diese Befragten beantworten quasi auch, oder antizipieren, wie sie ihre Kinder wahrnehmen, könnten es natürlich rein theoretisch auch mit ihren Kindern zusammen machen. Da sind eben auch Fragen und auch an alle der unter 15-Jährigen, die in dem Haushalt leben, wie es diesen Kindern in den Familien eben geht mit den aktuellen Bedingungen. Also da haben wir dann eben den Cut bei 15 gemacht, die über 15-Jährigen bis 30-Jährigen. Das haben wir eben auch jugenddeutlich weit gefasst, die das selbst beantworten können. Und bei den unter 15-Jährigen geschieht das eben über die Eltern, Personen, Sorgeberechtigten oder auch andere, die mit den Kindern in einem Haushalt leben. Also wir haben darüber jetzt schon ein Spektrum quasi von 0 bis 30 und haben bei der Erwachsenenbefragung, bei der Elternbefragung also nochmal eine viel, viel größere Resonanz. Also auch da haben wir gespürt, der Bedarf ist irrsinnig hoch. Da haben wir jetzt über 12.000 Rückläufer, vollständig ausgefüllter Fragebogen. Und meine Kollegin hatte mir gestern rückgemeldet, wir gehen davon aus, dass bis Sonntag etwa 15.000 Beantwortungen erreicht sind. Und das sind für uns Dimensionen. Wir freuen uns in anderen Befragungen, wenn wir 1.000 Rückläufe kriegen. Und jetzt haben wir innerhalb kürzester Zeit also so eine starke Resonanz. Das, finde ich, muss man auch ernst nehmen, auch als politisches Signal, da genau hinzuhören, wie es Menschen geht. Und auch nochmal Gesundheit anders zu verstehen, wenn man die WHO-Definition nimmt, dass Gesundheit nicht nur das Fernsein von Krankheiten ist, sondern auch das psychosoziale Wohlbefinden dazugehört. Das, finde ich, ist gerade eben tatsächlich auch massiv gefährdet in den aktuellen Bedingungen. Einsatz nachgeschoben. Ja, weil wir jetzt über die Abiturprüfung gesprochen haben. Ich habe auch gerade kürzlich mit einer Mutter gesprochen, die sagt, naja, es wird immer von den Abschlussklassen und den Abiturprüfungen geredet. Es spricht aber kaum jemand über die Kinder, die an Förderschulen sind oder die mit Beeinträchtigungen normalerweise beschult werden. Also für die auch das Homeschooling gerade überhaupt nicht stattfinden kann, weil es eben auch so schon schwierig ist, im normalen Schulbesuch man eigentlich da auch die Unterstützung bräuchte. Und über diese jungen Menschen, die eben auch mit ihren Beeinträchtigungen einen Bildungsanspruch haben, wird auch in der öffentlichen Diskussion überhaupt nicht geredet, wie die wieder in die Schule zurückkehren können und wie die auch in der aktuellen Situation Unterstützung im häuslichen Umfeld erfahren können. Also das ist vielleicht auch nochmal eine Botschaft, nicht nur auf die Abiturklassen, auf die Abschlussklassen in den 10. Jahrgängen zu gucken, sondern auch auf alle anderen Kinder und Jugendlichen, die sich mit den aktuellen Bedingungen eben auch jenseits von Schule auch teilweise unter schwierigen häuslichen Verhältnissen auch diese bewältigen müssen.
Ab Sonntag also soll dann so langsam die Auswertung der vielen Fragebögen beginnen. Tausende Fragebögen, das wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis das ausgewertet ist. Wann rechnen Sie denn mit Ergebnissen und wie können diese Ergebnisse dann eine politische Kraft erzeugen, die es ja anscheinend aktuell braucht, da ja auf die Erfahrungen und Perspektiven von jungen Menschen aktuell unter der Corona-Krise so wenig geblickt wird?
Genau, also wir haben ein ambitioniertes Vorhaben. Wir haben eigentlich gedacht, die Studie bis zum 15.05. offen zu halten und haben gedacht, nee, wir müssen jetzt irgendwie einen Schnitt machen, damit man auch schnell Ergebnisse sieht. Und wir haben noch die Uni Bielefeld ins Boot geholt, wo es eine Kollegin gibt, die sich auch mit den anderen Befragungen, die an der Uni Frankfurt gemacht werden, intensiv beschäftigt, die eben versiert ist, auch mit uns zusammen die Daten auszuwerten, mit unseren Kolleginnen, die eben auch gerade auf Hochdruck diese Studie beobachten. Und wir werden am Montag anfangen mit der Datenbereinigung. Man muss eben genau gucken, dass man mit den Daten auch gut arbeiten kann. Und wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass wir spätestens zum 15. Mai auch mit Ergebnissen an die Öffentlichkeit gehen wollen, was wirklich sehr sportlich ist, muss man echt sagen. Aber uns ist das wichtig und wir wollen eben auch, dass die Aussagen, die da getroffen wurden, auch politisches Gehör finden.
Da kann man also gespannt sein, was in 2 Wochen dann von der Uni Hildesheim und der Uni Frankfurt und Bielefeld da als Ergebnis der Online-Befragung vorgestellt wird. An Sie vielen Dank und ja, viel Kraft zudem noch für die bevorstehenden arbeitsreichen 2 Wochen, in denen Sie wahrscheinlich viel auswerten werden an Datensätzen. Das war Dr. Severin Thomas von der Uni Hildesheim vom Institut für Sozial- und Organisationspädagogik. Zur Frage, wie erleben Jugendliche die Corona-Krise? Dazu gibt es die Online-Befragung, die noch heute und morgen auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob Sonntag auch noch freigeschaltet ist.
Genau, Sonntag ja. Bis 0 Uhr quasi können alle da noch drauf greifen und ja, wir freuen uns eben auch über zahlreiche Meldungen noch aus Sachsen-Anhalt. Es gibt eben ein paar Bundesländer, die noch nicht so stark vertreten sind, wobei, wie gesagt, wir sind jetzt auch so ein bisschen verwöhnt. Aus Mecklenburg-Vorpommern hatten wir jetzt 900 Rückläufer, was echt Wahnsinn ist, aber es sind andere Bundesländer, die da so ein bisschen hervorstechen. Deswegen freuen wir uns, wenn dann auch in Sachsen-Anhalt noch gute Rückmeldungen kommen und wir dann eben auch so ein bisschen stärkeres Gleichgewicht der Bundesländer auch haben in der Auswertung.